Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Ramona Westhof. Hallo. Ich habe heute ungefähr 20 Jahre zu spät erfahren, dass es mal ein Barbie-Haus gab, das gleichzeitig ein Radio ist. Und ich finde, man hört, wie pink es ist.
Da ist was los. Hey! Im Barbie-Radio-Haus.
Ein richtiges Radio.
Such einen Sender.
Und so wird es ein Haus.
Mach alles fertig, schalt den Mixer auf.
Ja, das kann noch ganz, 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 ganz viele andere Sachen. Also ein Radio, das man ausklappen kann zu einem Barbie-Haus. Vielleicht hört uns gerade irgendwer damit zu, wer weiß. Wir sprechen gleich über Puppenhäuser, aber über politische Puppenhäuser. Die sind nämlich Teil einer Ausstellung über rechte Gewalt in Nürnberg. Vorher geht es um ein Musikfestival, auf dem nur Frauen auftreten. Frauen auf Musikfestivals gibt es eher selten, also zumindest auf der Bühne gibt es die eher selten. Bei Rock am Ring war zum Beispiel die letzte Headliner-Band mit Frontfrau Wir sind Helden und das war 2005 und die waren sogar nur Ersatz für Limp Bizkit. Das hat Judith Holofernes im Juli in der Caroline Kebekus Show erzählt, gefolgt von Clips von vielen, vielen anderen Musikerinnen, die gezeigt haben, ja doch, gibt schon ein paar Frauen, die Musik machen. Und die meisten davon auch ganz gut. Und am Ende hat Caroline Kebekus dann einen sehr ambitionierten Plan vorgestellt und sich gesagt, ja gut, dann mache ich das halt einfach selber.
Eigentlich bräuchte man mal eine Veranstaltung, wo dann nur Frauen auftreten. Eigentlich bräuchte man ein ganzes Festival mit einer riesigen Bühne, mit viel Publikum, mit sehr viel Alkohol, einfach genauso wie sonst. Aber mit vielen, vielen Frauen, die endlich da stehen, wo sie hingehören, auf die Bühne. Und das nennen wir dann einfach Ring am Rock. So. Und Leute, warum machen wir das nicht in echt?
Webseite gab es damals schon, vorläufigen Termin auch. Und morgen startet jetzt der Vorverkauf für das Caroline Kebekus Festival, bei dem nur Frauen auf der Bühne stehen. Und ich habe mit Caroline Kebekus drüber gesprochen. Es gibt ja unglaublich viele Frauen, die Musik machen und auch erfolgreich Musik verkaufen. Aber auf den Bühnen wird es dann auf einmal irgendwie total dünn und da stehen dann wieder hauptsächlich Männer. Und von konventionellen Festivals heißt es immer, dass es einfach schwer ist, gute Frauenbands zu buchen. Wie schwer war das denn? Haben Sie lange gebraucht für das Line-up?
Nein, wir sind erschlagen mit Anfragen. Also wirklich jetzt auch, als die Meldung nochmal raus ist, aber auch nachdem wir die Sendung gemacht haben. Wir sind wirklich, wir könnten locker eine Woche Festival machen, weil wir so, so viele Anfragen haben. Auch von ganz jungen Bands, die wirklich danach lechzen, irgendwie sich mal irgendwo präsentieren zu können, mal live irgendwo auch eine Sichtbarkeit zu bekommen. Weil, na klar, also ich meine, wenn man sagt, fällt dir aus dem Stand eine Band ein mit Frontfrau, die bei Rock am Ring headlinen könnte, dann muss wahrscheinlich jeder erstmal ein bisschen kurz nachdenken. Aber ich finde, wenn man selber verantwortlich ist dafür, die Sichtbarkeit zu schaffen für Bands, dann darf man sich eigentlich nicht beschweren, dass es angeblich keine gibt, weil die gibt es. Man muss ihnen eben nur die Sichtbarkeit geben und auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, genauso wie das für Männer der Fall ist. Und von den Frauen, die jetzt bei uns spielen, die spielen auch auf anderen Festivals, aber da sind die wahrscheinlich dann so ziemlich die einzigen Frauen, weil es dann immer heißt, ja gut, reicht ja. Ne? Wir haben ja eine.
Ja. Und das Genre Frau ist abgedeckt.
Genau, Genre Frau ist abgedeckt.
Wieso haben Sie das denn geschafft und sogar so einfach geschafft, womit andere Festivals sich so schwer tun?
Ich glaube, wir wollten es halt einfach. Wir wollten es einfach machen und wir haben halt so gedacht, kann doch nicht sein, also es kann einfach nicht sein, dass das so schwer ist. Und es ist tatsächlich auch nicht so schwer. Es ist natürlich jetzt eine Aufgabe gewesen, das alles zu organisieren und so. Und das ist ja auch immer noch nicht abgeschlossen und auch nicht einfach. Aber Leute zu finden, die dort spielen wollen, also da hatten wir wirklich keine Probleme.
Sondern es war eher schwer, sich dazu entscheiden bei den ganzen Einsendungen, oder?
Ja. Ja, also wir haben natürlich, das Line-up sind natürlich bekannte Bands. Eine Newcomerin haben wir dabei, die auf der großen Bühne ist und so, aber es sind so viele eben junge Bands, die noch nicht die Chance hatten, auf großen Festivals zu spielen, dass man eigentlich nochmal ein eigenes Festival machen könnte mit nur diesen Frauen. Oder so ein bisschen, ich träume ja auch so ein bisschen davon, dass man dann vielleicht im nächsten Jahr, wenn wir das nochmal machen, also in Köln ist ja alles sehr, sehr schnell Tradition, ne? Da hat man einmal nicht hingeguckt, schon macht man das jedes Jahr. Und irgendwie fände ich es ja geil, wenn dann so in der ganzen Stadt alle Kneipen auch mitmachen würden und so kleine Bühnen, dass überall so Mikros aufgestellt werden und überall Frauen spielen würden. Das fände ich ja persönlich ziemlich cool.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben das Festival vor einer Weile in Ihrer Show angekündigt. So, also fast wie so ein halb spontaner Scherz mit natürlich irgendwie trotzdem guter Vorbereitung. So. Und ja. Ich habe mich gefragt, was war denn da für Sie und Ihr Team eigentlich zuerst da? Erst das Thema in der Show mit den ganzen Witzen oder wirklich die Idee, ein Festival zu machen?
Nee, es war erst das Thema. Wir wollten Sexismus in der Popmusik machen und hatten da verschiedene Ansätze zu, wie wir es genau machen. Und dann kam so, als wir die Texte geschrieben haben dazu, ist uns dann plötzlich aufgefallen, das wäre ja witzig, wenn man ein Festival machen würde, nur mit Frauen. Und dann hat tatsächlich unser Produzent, und das ist ja echt ungewöhnlich, weil der Produzent ist ja normalerweise der, der den anderen die dummen Ideen ausredet. Und der hat dann gesagt, können wir das nicht einfach machen? Können wir das nicht einfach wirklich machen? Und alle haben sich angeguckt, wie meinst du das jetzt? Ja, sollen wir das wirklich machen? Ring am Rock. Komm, lass uns einfach machen. Lass mal schnell checken, ob der Tanzbrunnen frei ist nächstes Jahr. Und lass es doch einfach mal machen. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja wohl die geilste Situation ever, dass jetzt hier der Produzent selber diese Idee hat. Also, wie cool ist das?
Ja, vielleicht entstehen so auch einfach die besten Ideen. Das ist ja am Ende ja auch ein ziemlich großes Line-Up geworden. Mine zum Beispiel, die No Angels, Hazel Brugger tritt auf, die singt, glaube ich, nicht, aber sie erzählt was. Nee. Auf was freuen Sie sich da besonders?
Ich freue mich natürlich auf alle Musikerinnen, die da sind. Und ich freue mich aber auch, wir werden ja so eine Nebenbühne haben, wo wir auch mit Leuten diskutieren und ein bisschen gucken, so, hey, wie ist denn eigentlich die Situation? Und wir wollen ja auch überhaupt niemanden irgendwie anprangern oder sagen, ihr Vollidioten, ihr könnt keine Frauen buchen, wie blöd seid ihr eigentlich? Sondern ich finde, das ist ja so ein Ding, das ist ja so ein Problem, was so allen in den Köpfen ist, ne? Dass man sagt, wir haben ja eine Frau da eingeladen, dann reicht das ja. Und so, das habe ich auch lange so gedacht im Comedy-Bereich, ne? Als ich angefangen habe zu spielen. Da habe ich auch so gedacht, klar, man kann nur eine Frau pro Auftritt nehmen, weil das habe ich so gelernt und das ist dann auch so. Mhm. Aber man muss ja jetzt irgendwie gemeinsam versuchen, das zu ändern, weil ja auch alle großen Festivals sagen ja immer, ach Mann, wie schade, es gibt keine Frauen. Würde ja gerne, aber es gibt keine. Und da muss man ja sagen, das wollen wir einfach nur zeigen, das stimmt nicht, es gibt ganz viele. Also ich hoffe natürlich auch, dass es irgendwie eine Party wird. Mein Gott, wenn ich jetzt so viel darüber rede, werde ich richtig aufgeregt.
Morgen startet der Vorverkauf für das Musikfestival von Caroline Kebekus mit nur weiblichen Acts. Und dann wird sich auch zeigen, wie gut das Ganze finanziell aufgeht. Nochmal die Fakten zum Mitschreiben. Dix Festival heißt es, also kurz für die Caroline Kebekus Show, DCKS Festival, 6. Juni am Tanzbrunnen in Köln. Das Stromersche Puppenhaus, das ist ein sehr altes Puppenhaus, 400 Jahre alt ungefähr, und gespielt hat damit aber wahrscheinlich niemand, sondern Kinder sollten sich das Haus angucken und lernen, wie ein Haushalt aufgebaut ist. Mittlerweile steht es im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg und das Puppenhaus hat Gesellschaft bekommen. Die Künstlerin Henrike Naumann hat sich davon inspirieren lassen und hat für eine neue Ausstellung noch mehr Puppenhäuser dazugestellt. Nürnberg im 21. Jahrhundert heißt die Ausstellung. Es geht um Rechtsterrorismus in Bayern und Naumann hat in ihrer Diplomarbeit schon das Jugendzimmer von Beate Zschäpe nachgebaut. Kein so ganz neues Thema für sie also. Aber Frau Naumann, wie passen denn da die Puppenhäuser dazu?
Ja, also ich arbeite ja mit Möbeln und Interieurs und habe mich auch schon, also als Kind sehr durch Puppenhäuser oder so eigene Szenen, die ich gebaut habe, so mit Interieur beschäftigt. Ich habe aber immer die Puppen rausgeräumt. Mich haben immer nur die Möbel interessiert und die Teppiche und Vorhänge und so. Und da ging das, glaube ich, los, so mein Interesse für Interieurs und was man damit so erzählen kann. Und das Stromersche Puppenhaus in Nürnberg, das hat mich interessiert, weil da geht es auch nicht um Spielen mit Puppen so, sondern da geht es eigentlich darum, mit dem Puppenhaus und damit, wie die Räume zueinander angeordnet sind und was da gemacht wird, eigentlich so über Gesellschaft zu sprechen und eigentlich so ein Gesellschaftsbild erklären zu können. Und das ist eigentlich auch sehr nah dran an meiner künstlerischen Arbeit, weil ich eigentlich auch so diese Räume nutze, um so gesellschaftliche so Zusammenhänge aufzubauen. Und ja, dann kam da die Idee auch mit der Kuratorin Charla Ilk zusammen zu sagen, was wäre, wenn ich jetzt mal in dieses Format zurückgehe und eigentlich nur mit so kleinen Puppenräumen arbeite, weil das zum einen auch was ist, was sehr niedrigschwellig ist und auch erstmal so ja leicht zugänglich und auch irgendwie ja vielleicht auch so ein bisschen niedlich ist. Und dann auf den zweiten Blick stecken da eigentlich so die harten Themen drin. Und so kam dann die Idee, die Sammlung um die Gegenwart zu erweitern und mit meiner Ausstellung Nürnberg im 21. Jahrhundert eigentlich so zur Weitererzählung dieser Sammlung beizutragen, aber auf so einer ganz Alltagsebene. Also ich habe die Puppenhäuser, die in der Ausstellung sind, alle über Kleinanzeigen und Trödelhallen in Nürnberg und Umgebung gesammelt.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Was haben Sie da so gefunden?
Ja, also Nürnberg ist ja ein Fass ohne Boden, was Objekte und Secondhand-Sachen angeht. Also das ist Wahnsinn. Und zugleich auch gibt es da so eine starke Design-Tradition oder dass Leute auch selber so Sachen nachbauen. Und also es ist irgendwie so ästhetisch für mich schon immer total spannend gewesen, mal was in Nürnberg zu machen und nach Objekten zu suchen. Und gleichzeitig hat Nürnberg ja aber auch eine, ja, extrem schwierige so historische Geschichte, auch politisch, und wie sich das dann aber auch teilweise in Alltagsobjekten niederschlägt, das hat mich total beschäftigt und auch erschüttert.
Sie haben da ja zum Teil so ein NS-Puppenhaus gefunden. Also das ist ja so eine, das ist ja diesen Teil der Gesellschaft dann total plastisch macht als Spielzeug.
Ja, es ist halt, genau, also ich habe in Nürnberg geguckt, was gibt es für Puppenstuben, weil das Projekt lief ja jetzt schon lange Zeit, weil es immer auch wieder verschoben werden musste. Und im ersten Lockdown habe ich tatsächlich diese Puppenstuben gesammelt und mir die schicken lassen nach Berlin und dann geguckt, was gibt es in Nürnberg für Puppenhäuser. Auch gesehen, es gibt so wahnsinnig viele und auch total unterschiedliche aus allen Epochen und selbstgebaute. Und eins der ersten Puppenhäuser, die ich gefunden habe, war tatsächlich so eine Art Nachbau von einer NSDAP-Parteizentrale und dass da als Dachbodenfund verkauft wurde. Und das hat mich total beschäftigt, weil ich dachte so, wow, hier ist das jetzt einfach in so einer Puppenvariante zum Spielen oder nicht? Oder wo kommt das her? Was macht das hier und so? Und habe dann auch so mit mir gerungen, ist das jetzt okay, das irgendwie zu kaufen, Teil der Arbeit werden zu lassen, es überhaupt auszustellen. Und die Verkäuferin war aber total casual damit. Die meinte so, ach schön, jetzt geht das Puppenhaus in die Geburtsstadt meines Vaters. Das heißt, da war überhaupt kein Problembewusstsein. Und das erzählt dann auch manchmal viel über so Alltäglichkeit von Geschichte und Verbrechen auch. Und dadurch, dass das Projekt jetzt so, ja, eigentlich dann so einen recht langen Vorlauf hatte, ne, fast 2 Jahre, hatte ich auch viel Zeit, darüber nachzudenken, was macht man denn jetzt mit so einem Objekt? Kann man das ausstellen? Möchte man das ausstellen? Wie? Und in der Zeit ist dann eigentlich ein interessanter Prozess eingetreten, weil ich habe mit total vielen Menschen drüber gesprochen. Und als es dann jetzt so weit war, als ich dann letzte Woche die Arbeit aufgebaut habe, dann war es für mich eigentlich schon klar, so ja, ich möchte das zeigen, weil ich habe das hier gefunden und es gehört irgendwie hierher. Und es geht mir darum, auch die Probleme von so einem germanischen Nationalmuseum zu zeigen.
Sie erzählen mit Ihrer Sammlung an Puppenhäusern ja auch so eine Art Narrativ. Also Sie erzählen die Geschichte rechtsextremer Anschläge und Attentate in Nürnberg seit den 80ern. Und Sie haben aber ja gerade schon gesagt, dass die Nürnberger Sammlung eigentlich in den 80ern endet. Wie funktioniert denn das? Also wie funktioniert diese Kontextualisierung, die Sie da schaffen?
Also ich habe was gemacht, was ich bislang auch noch nicht gemacht habe. Ich habe nämlich mit dem bestehenden Raum gearbeitet, so wie er von der letzten Wechselausstellung war, also die Halle 3 im Museum. Ich habe gesagt, alles soll so bleiben, also die Wände, die Vitrinen, die ganze Choreografie des Raumes. Und dann bin ich mit meinen Puppenstuben und Objekten in diese bestehende Struktur reingegangen.
Und Sie nutzen dafür ja nicht nur die Puppenhäuser, sondern auch Symbole und andere Gegenstände, die Sie irgendwie damit in Kontext setzen.
Also ich nutze die Struktur des Museums, um diese Geschichte zu erzählen. Also den Raum, so wie er ist, die Vitrinen, so wie sie sind, aber auch das Licht, also als so ein Gestaltungsmerkmal, in das ich eingegriffen habe. Also ich habe die die Spots, die die Vitrinen beleuchten, so sehr hell gemacht und auch sehr kalt und damit was gemacht, was in dem Museum jetzt auch so unüblich ist. Und dadurch haben diese Vitrinen und dieser ganze Raum auch so eine Härte bekommen. Und indem ich dann so einzelne Vitrinen leer gelassen habe, konnte ich über so Leerstellen in der Sammlung sprechen und die Frage, was wird Teil der Sammlung und was nicht. Und ich habe noch einen Grundriss gemacht, also so ein Floorplan, mit dem man sich so durch den Raum bewegen kann und zu jedem Objekt dann so einen Hinweis gibt oder so einen Vorfall und sich dann in dem Raum was erarbeiten kann. Aber eben alles mit den Mitteln des historischen Museums.
Was ich auch ganz spannend fand, also es gibt ja viele so Kleinigkeiten, die Sie dann in einen neuen Kontext setzen, alles total spannend nachzulesen und nachzugucken. Eine Sache, die Sie zum Beispiel nutzen, sind die betenden Hände, ein ganz bekanntes Motiv von Dürer, das bei Ihnen aber ein Symbol wird für das Oktoberfestattentat 1980, nämlich für die abgetrennte Hand, die potenziell einem möglichen Täter gehören könnte, die damals gefunden wurde. Welches Potenzial bietet denn dieses Spiel mit eigentlich bekannten Objekten oder mit Objekten, die Sie irgendwie aus einem anderen Kontext nehmen und dann neu verpacken?
Ja, also mich interessieren diese Klischees sehr. Also und die Hände von Dürer, das ist natürlich ein totales Nürnberg-Klischee. Und das ist natürlich auch schwierig, weil zum einen hat man das auch schon 100-mal gesehen und auch es wurde auch immer wieder bearbeitet. Und das interessiert mich aber, also das reizt mich dann zu versuchen, okay, was kann ich dem jetzt noch hinzufügen und schaffe ich das da so eine Bedeutungsebene zu finden, die den Blick auf das Objekt dann auch verändert. Und ich beschäftige mich ja mit der Geschichte des Rechtsterrorismus und auch der Wehrsportgruppen. Und interessanterweise hat Karl-Heinz Hoffmann, der die Wehrsportgruppen gegründet hat, hat an der Kunstakademie Nürnberg auch Kunst studiert. Und diese Verbindung von Kunst und den Wehrsportgruppen, das arbeite ich auch in dieser Ausstellung raus. Und er bezieht sich auf seiner Webseite auch so ganz positiv auf Dürer und irgendwie hat mich das dann eben gereizt zu sagen, okay, Dürer, wie kann ich jetzt damit arbeiten mit diesen Bildern, die man 100.000 Mal gesehen hat und diese betenden Hände, die dann mit dem Oktoberfestattentat zu verbinden und zu sagen, das verweist auf die abgetrennte Hand, die verschwunden ist und die diese These vom verwirrten, liebeskranken Einzeltäter hinfällig macht. Das könnte spannend sein, dass man dann auch immer, wenn man diese Hand sieht, daran denkt, so warum wurde das eigentlich nicht aufgeklärt? Warum gibt es die Strukturen, die verhindern, dass seit 40 Jahren diese Netzwerke als Netzwerke gesehen werden? Und ja, da geht es mir dann in gewisser Weise auch darum, da so einen künstlerischen Beitrag zu leisten, weil ich das Gefühl habe, dass gerade in so diesen blinden Flecken in Deutschland oder denen, die bewusst blind gehalten werden, Kunst irgendwie so ein ganz guter Vorschlaghammer sein kann, um so Dinge wieder aufzurollen, Sachen im Gespräch zu halten und ja, einfach auch Leute für Themen zu interessieren, die vielleicht nicht so attraktiv sind.
Die Künstlerin Henrike Naumann über ihre Ausstellung Nürnberg im 21. Jahrhundert. Die ist Teil des Global Art Festival im Germanischen Museum in Nürnberg und das geht noch bis Anfang Januar. Muss man TikTok eigentlich noch erklären? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich mache es mal zur Sicherheit einmal ganz kurz. TikTok ist eine Social-Media-Plattform, auf der man kurze Videos teilen kann, meistens witzig und mit Musik. So kleine Playback-Tanzclips gibt es da zum Beispiel ganz viele, aber auch andere Videos. Und wie bei allen Plattformen passiert auf TikTok aber eben nicht nur lustiger Quatsch und nicht nur Unterhaltung, sondern es gibt auch Sachen, die inhaltlich ziemlich problematisch sind. Die Amadeo-Antonio-Stiftung beobachtet seit Jahren Hass im Netz und hat sich jetzt für eine neue Studie mit Israel-Feindschaft auf Instagram, TikTok und in Gaming-Communities beschäftigt. Morgen erscheint die Studie und Theresa Lehmann ist jetzt schon bei mir im Studio. Sie leitet bei der Amadeo-Antonio-Stiftung das Projekt Demokrat TikTok. Und Frau Lehmann, fangen wir am besten mal ganz vorne an. Hass gibt es im Netz an vielen Orten. Wie zeigt der sich denn speziell bei TikTok?
Genau, erstmal danke für die Einladung. Ja, also TikTok steht ja, wie jetzt auch schon gerade beschrieben, für diese kurzen, bunten und unterhaltsamen Videos, für Filter, Challenges und Effekte. Und da gibt es natürlich zum einen, wie auch bei anderen Plattformen, in der Kommentarspalte noch, sagen wir jetzt mal, die klassische Form von Hasskommentaren, die uns auch bekannt ist, wo wir auch schon Strategien dagegen entwickelt haben, wie die Gegenrede. Aber es gibt eben auch ein neues Phänomen, wenn man so will. Denn das Herzstück von TikTok sind eben diese Videos und dort wird eben auch Rassismus, Antisemitismus und andere menschenfeindliche Ideologien artikuliert durch ein Zusammenspiel unterschiedlicher Ebenen.
Haben Sie mal ein Beispiel, so ein, zwei konkrete Beispiele oder Narrative, wie sich das so auf TikTok verbreitet?
Ja, also es ist so, dass zum Beispiel Emojis ganz gerne eingesetzt werden, nicht nur in der Kommentarspalte, sondern auch in den Videos, um andere Gruppierungen oder marginalisierte Gruppen herabzusetzen. Zum Beispiel durch den Einsatz von Flammen-Emojis oder Schuh-Emojis. Damit wird dann ausgedrückt, dass etwas symbolisch verbrannt wird oder mit Füßen getreten wird. Es gibt zum Beispiel Videos, da wird eine Flagge eingesetzt, zum Beispiel die Regenbogenflagge oder die Israelflagge, und auf der wird dann rumgetreten. Das heißt, es hat dann zwei Ebenen. Einerseits die Videoebene, wo jemand auf etwas tritt, und das Emoji. Und ja, dann wird es eben auch schon ein bisschen komplizierter, weil wir es nicht mehr nur mit Textfragmenten oder gesprochenem Wort zu tun haben.
Jetzt sind ja 70% der TikTok-NutzerInnen zwischen 16 und 24, also sehr, sehr jung. Und sie haben sich für die Studie, die morgen erscheint, das Kapitel über TikTok überschrieben mit Antisemitismus in neuem Gewand. Und sie machen da deutlich, dass es bei der Analyse der Bedeutung von diesen Videos auf sehr, sehr viele Ebenen ankommt, vielleicht auf mehr als bei anderen Plattformen. Welche Ebenen sind das denn? Also ist es dieses Zusammenspiel aus Emojis und Video oder kommt da noch mehr dazu?
Genau, das geht schon in diese Richtung. Also, was wir auf TikTok beobachten, sind junge CreatorInnen, junge Menschen, die selber zum Meme werden, die sich sozusagen mimifizieren, also Teil eines Bildes oder ja, eines, früher hätte man vielleicht Tableau vivant gesagt.
Des lebendigen Bildes.
Genau, das lebendige Bild. Das heißt, junge Menschen schlüpfen in Rollen, manchmal sogar in mehrere. Dann werden noch Filter verwendet. Und dann muss man eben aber auch bei der Analyse darauf achten, dass auch ganz subtil Botschaften vermittelt werden können. Das heißt, ich muss mir anschauen, was hängen da eigentlich für Poster im Hintergrund im Zimmer oder was für Accessoires oder Requisiten werden für das Video verwendet, weil auch dadurch kann etwas ausgedrückt werden. Und dann spielt natürlich ja neben der Kulisse und den vielleicht kleinen Hilfsmitteln im Video auch noch der Sound und die Musik eine Rolle. Auch darüber wird kommuniziert. Spricht man auch von dem sogenannten Dog Whistling, also dass Lieder dann ganz gezielt eingesetzt werden, um Botschaften zu vermitteln. Und diese können eben auch problematisch und menschenfeindlich sein.
Also Ihr Fazit in der Studie ist, Antisemitismus kann sich auf TikTok zumeist ungestört entfalten. Vielleicht noch ganz kurz so ein Ausblick, was tut man denn dagegen? Was machen wir denn da jetzt?
Ja, also zum einen ist natürlich die Plattform gefragt, die Moderation noch zu verbessern in der Kommentarspalte, da vielleicht auch nochmal diese komplexeren Inhalte, die über die Videos vermittelt werden, dass es da Fortbildung gibt für die Moderation. Und bei ganz eindeutigen antisemitischen Hashtags müssen die eben gesperrt werden. Also das kann nicht sein, dass die noch über Monate weiter existieren. Also sowas wie Covid-1948, was auf die israelische Staatsgründung anspielt und diese mit dem Coronavirus gleichsetzt. Und dann sind wir natürlich alle gefragt. Also wir müssen uns alle offline wie online auf TikTok oder auch auf anderen Plattformen positionieren, Betroffene, Juden und Jüdinnen auch zur Seite stehen, solidarisch. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, TikTok wird von vielen noch nicht ernst genommen, aber wir müssen das als Lebenswelt junger Menschen akzeptieren und dort auch politische Bildungsangebote machen. Und da sind wir jetzt auch als Stiftung dran.
Der neue D-Hate-Report der Amadeo-Antonio-Stiftung zu Antisemitismus in der Popkultur ist ab morgen auch online zu lesen auf der Webseite der Amadeo-Antonio-Stiftung. Theresa Lehmann leitet das Projekt Demokrat TikTok und hat mit mir über die neue Studie gesprochen. Vielen Dank. Ich kann mich noch dran erinnern, dass im Kino geraucht wurde. Da hing dann immer so eine Rauchwolke über den Sitzen, die schwebte da dann so. Und es sah auch total schön aus, wenn das Licht aus dem Projektor da durchgeschienen ist. Aber war natürlich total ungesund und ich bin froh, dass ich jetzt nicht jedes Mal, wenn ich im Kino war, meine Klamotten waschen muss. Auf der Leinwand und auch im Fernsehen wird seit einigen Jahren auch nicht mehr so viel geraucht. Man will Vorbild sein. Und ob das mit dem Vorbildsein überhaupt funktioniert und wenn ja, bei wem, das erklärt Christian Bernd.
Okay, Jungs, was haben wir?
Don Draper steckt die Zigarette an, dann schaut er, was sich seine jungen Kreativen so ausgedacht haben. Der kettenrauchende Held der US-Serie Mad Men, die von einer Werbeagentur im New York der 60er Jahre erzählt, war eine Stilikone des letzten Jahrzehnts. Wäre eine Figur wie Don Draper in deutschen Serien heute noch möglich? In ZDF-Krimis wie Wilsberg rauchen die Protagonisten nicht mehr.
Natürlich haben die Medien mit dem, was sie zeigen, eine gewisse Vorbildfunktion. Und dann war es ganz klar, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen mussten. Mit der Frage, wie wird im Film geraucht?
Allerdings gibt es kein allgemeines Rauchverbot, sagt der Redaktionsleiter für Fernsehfilme und Serien beim ZDF, Matthias Pfeiffer. Und die Zigarettenabstinenz gilt auch nicht generell, sondern
zumindest bei den positiven Protagonisten, also bei Figuren, die zur Identifikation einladen, die man vielleicht auch nachstrebt. Das hat ja dann auch im Film einen werblichen Aspekt.
In Serien mit historischen Stoffen, wo Zigaretten zum Zeitkolorit gehören, rauchen die Protagonisten aber weiter. Der Leiter des Instituts für Therapie und Gesundheitsforschung Kiel, Rainer Hanewinkel, findet das in Ordnung. Trotzdem wünscht er sich auch hier mehr Sensibilität fürs Thema Rauchen.
Ich glaube, die Regisseure und Filmschaffende sollten sich überlegen, brauche ich das Rauchen als Stilmittel oder brauche ich es eben halt nicht? Beispiel, was früher eben halt sehr häufig eben auch porträtiert wurde, die Zigarette danach. Brauche ich das? Ist das überhaupt von Relevanz, ob das nur 1960 oder 2021 eben halt gewesen ist? Und da würde ich sagen, das ist nicht unbedingt erforderlich.
Die Filmschaffenden, so Hanewinkel, sollten sich bewusst sein, welche Nachahmungseffekte das Rauchen hat, vor allem bei Jugendlichen, wie zahlreiche Studien belegen würden.
Wenn man Jugendliche über die Zeit verfolgt, dann sieht man, dass das Sehen von vielen Rauchszenen in Kinofilmen die Wahrscheinlichkeit des Beginns des Rauchens im Jugendalter verdoppelt.
Am meisten stört Hanewinkel die starke Präsenz des Rauchens im deutschen Kinderfilm. Das könne man an den Nominierungen für den Deutschen Kinderfilmpreis der letzten 5 Jahre ablesen.
Von diesen 23 Filmen wurde in 22 Filmen geraucht. Das heißt, nur ein einziger Film war rauchfrei. Das scheint mir doch ein ganz großes Problem zu sein.
Skeptisch sieht die Verbannung rauchender Kommissare aus ZDF-Krimiserien dagegen der Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger.
Rauchen ist nun mal, auch wenn das nicht gerade schön ist, eine weiterhin existente, nicht ganz unwichtige kulturelle Praxis. Und was vielleicht noch etwas wichtiger ist, sie hat auch eine Semantik. In dem Sinne, dass Rauchen immer etwas bedeutet. Und da, wo Rauchen etwas bedeutet, kann es eben genau für Filmproduktionen durchaus relevant werden.
Sinnvoller als das Rauchen aus Serien zu verbannen, fände Hallenberger eine dramaturgische Behandlung des Themas.
Es gab mal eine Krimiserie, die hieß Einsatz in Manhattan, auch später bekannt als Kojak, wo die Hauptperson ständig an einem Zigarillo am Rauchen war und irgendwann wurde der Zigarillo ersetzt durch Lollis.
Denn bereits in den 70er Jahren gab es in den USA Zuschauerbeschwerden, weil Kojak zu viel rauchen würde.
Bei Kojak wurde das Ganze in der Serie auch durchaus eingebaut und kommentiert. Warum raucht er nicht mehr?
Bitte nicht, Lieutenant.
Oh, entschuldige.
So könnte sich Hallenberger auch einen Umgang im deutschen Fernsehen mit dem Rauchen vorstellen. Matthias Pfeiffer vom ZDF sieht das nicht viel anders.
Das kann man machen. Beispiel, wir haben eine Kommissarfigur, wo uns auffällt, warum raucht der? Warum raucht der so viel? Vielleicht erzählt man dann 2 Folgen später, der gewöhnt sich das Rauchen ab und erzählt auch, wie schwer es ihm fällt und kann daraus noch eine Geschichte machen.
Und einig sind sich Pfeiffer und Hallenberger auch darin, dass die Entscheidung, vor allem positive Protagonisten als Nichtraucher zu präsentieren, problematisch ist.
Alle Figuren, gerade auch in solchen aufwendigen US-Produktionen neuerer Zeit, sind in der Regel gebrochene Figuren. Das heißt, diese klassische Geschichte, da tut jemand etwas im Fernsehen, der ist positiv und dann wirkt das als Vorbild, greift zu kurz.
Deswegen sei der Kontext, in dem die Figuren auftauchen, so wichtig. Das gilt, meint Hallenberger, auch für Darstellungen von Gewalt. Zum Beispiel hat die südkoreanische Serie Squid Game Diskussionen ausgelöst, weil Gewaltszenen daraus auf Schulhöfen nachgespielt werden. Für Hallenberger ist dabei aber gar nicht die Serie das Problem.
Viele Kinder sehen das Ganze ja nicht als Serie, also kennen auch den ganzen narrativen Rahmen, die erzählte Geschichte gar nicht, sondern nur einzelne Szenen aus TikTok-Videos.
Deshalb würde es wenig bringen, den Kindern Serien zu verbieten. Stattdessen wäre wichtiger, den Kontext zu erklären, der im Fall von Squid Game einen gesellschaftskritischen Hintergrund hat. Und das, so Hallenberger, sollte man mit dem Rauchen im Film genauso handhaben, solange es eben wie Gewalt noch gesellschaftliche Realität ist.
Christian Berndt hat uns erklärt, warum im Fernsehen niemand mehr raucht, also fast niemand.